Bevor wir heute Abend Gottes Wort in der Apostelgeschichte weiterlesen, möchte ich einen Vers vorausschicken aus dem 1. Korintherbrief aus dem 6. Kapitel. Erst Korinther 6, wir lesen ab Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Und dann lesen wir die erste Hälfte von Apostelgeschichte 4. Vorab noch eine kurze Passage aus Kapitel 3. Apostelgeschichte 3, Verse 11 und 12. Während er, der Geheilte, aber Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voll Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Halle Salomos genannt wird. Als aber Petrus es sah, antwortete er dem Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr unverwandt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Dann zeugt er von Gott und von Herrn Jesus. Kapitel 4, Vers 1, folgende. Während sie aber zu dem Volk redeten, traten die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, weil es sie verdroß, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten die Hände an sie und setzten sie in Gewahrsam bis zum folgenden Tag, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, glaubten, und die Zahl der Männer wurde etwa 5000. Es geschah aber an dem folgenden Tag, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sie in Jerusalem versammelten. Und Annas, der hohe Priester, und Kaiaphas und Johannes und Alexander und so viele vom hohen priesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie: In welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus: Erfüllt mit Heiligen Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste von Israel. Wenn wir heute wegen einer Wohltat an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden, durch wen dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, dass in dem Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht. Dieser ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, verwunderten sie sich. Und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, hatten sie nichts dagegen zu sagen. Nachdem sie ihn aber befohlen hatten, aus dem Synedrium wegzugehen, überlegten sie miteinander und sagten: Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die in Jerusalem wohnen. Und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk verbreitet werde, lasst uns ihnen ernstlich drohen, nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu reden. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn uns ist es unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber drohten ihn noch mehr und ließen sie frei, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie strafen sollten, wegen des Volkes, denn alle verherrlichten Gott über das, was geschehen war. Denn der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war mehr als 40 Jahre alt. Soweit Gottes Wort heute Abend. Ihr lieben Geschwister, wir wollen mit des Herrn Hilfe uns mit dem Wirken des Heiligen Geistes im ganz persönlichen Zeugnis der ersten Christen beschäftigen. Und es ist immer wieder eine Labsal für uns, wenn wir auch als Jünger Jesu für ihn eintreten wollen, einen Blick in diese Zeit zu werfen, wo Menschen, Jünger, gleichen Fleisches und Blutes wie wir, es waren keine anderen Menschen, aber die sich dem Herrn zur Verfügung stellten, die ihre Herzen geöffnet hatten für das freie, ungehinderte Wirken des Heiligen Geistes und so dafür Christus standen. Und dann hat der Herr ihren Dienst gesegnet. Wir haben einen kleinen Vers gelesen aus dem 1. Korintherbrief, ihr lieben Geschwister. Es ist ein Kontrastvers. Die Korinther hatten eine Ermahnung nötig. Immer wieder heißt es in diesem Brief, oder wisset ihr nicht? Mit anderen Worten, ist euch elementares Glaubenswissen abhanden gekommen? Diese Frage musste schon in früher Zeit gestellt werden. Wie oft müsste der sie vielleicht heute stellen? Vielleicht auch dir und mir. Weißt du eigentlich nicht, wie ich dich gebrauchen will, wie ich dich sehen will? Weißt du eigentlich nicht um deine Vorrechte als Kind Gottes, als Erlöste des Herrn? Sagt er, wisset ihr nicht, dass euer Leib, sprich der menschliche Körper, Tempel, Wohnstätte des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt, eine Gabe, eine Mitteilung Gottes? Und dass ihr nicht euer Selbst seid, verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Ihr Geschwister, den Korinthern war tatsächlich dieses Wissen abhandengekommen. Und dann haben sie sich selbst gesehen, nur im Blickfeld gehabt. Und dann brach da Zerrüttung, Glaubenszerrüttung auf, mancher Missstand. Da sehen wir nichts mehr, ihr Lieben, von dem Fluidum der Atmosphäre der Pfingstzeit. Was sie vergessen hatten, ihr Lieben, das hatte einmal in der Pfingstzeit gelebt. Und wenn wir heute weit später leben als die Korinther und ich gerade mit Ernst daran erinnert haben, muss der Herr dich vielleicht uns auch fragen, dass wir vielleicht vergessen haben, dass unser Leib der Tempel des Geistes Gottes ist. Er wohnt in dir und wohnt in mir, Gott, der Heilige Geist. Und wo Gott, der Heilige Geist, wohnt, will er auch gottgemäß wirken. Und da will er freie, ungehinderte Bahn haben für seine Wirksamkeit. Ihr Lieben, dass er uns geschenkt ist, dass unser Leib Wohnstätte des Heiligen Geistes ist, ist eine wunderbare Gnade Gottes. Das wollen wir festhalten. Aber wo wir Gnade begegnen, hat das Thema auch eine andere Seite, nämlich die Seite unserer Verantwortung. Wie gehen wir mit dieser empfangenen Gnade um? Ihr lieben Geschwister, wir können damit umgehen, traurigerweise wie die Korinther oder im laodiceischen Geist wie heute. Du sagst, du bist reich, ich habe alles, vielleicht alles im Kopf, aber nichts im Herzen. Und der Herr muss Klartext sprechen. Du weißt nicht, dass du der Elende, jämmerlich, arm und bloß bist. Ich rate dir. Ihr Lieben, wo sieht der Herr uns? Diese Mahnung, Tempel des Heiligen Geistes, hat mich schon oft getroffen. Was muten wir manchmal dem Heiligen Geist zu, damit Gott? Und wie wollte er und will er uns sehen? dann ist es eine Wohltat, ihr lieben Geschwister, wenn dann der Herr Blick und Herz auf solche gelebte Beispiele aus der Anfangszeit der Versammlung, aus dem Leben der ersten Christen schenkt. Und wir haben das Thema heute Abend ja das Wirken des Geistes im persönlichen Zeugnis der ersten Christen. Da steht natürlich unser Petrus hier im Zentrum. Wir wollen mit der Hilfe des Herrn versuchen, 7 Merkmale dieses Wirkens des Geistes Gottes in diesem persönlichen Zeugnis dieses Mannes, den Gemeinschaftsstand mit seinen Brüdern. Der war kein Einzelgänger da, sondern er stand in Gemeinschaft. Das wird uns morgen etwas näher beschäftigen. Aber an diesem Mann sehen wir, und wir kennen das Petrus naturell aus anderen Verhältnissen, dass er aber sich hat gebrauchen lassen, dass der Geist Gottes ungehindert in seinem Leben wirken konnte. Und das ist für uns auch in unserer Zeit ein enormer Impuls der Gnade Gottes. Wir haben ja zu Beginn noch eine kleine Passage aus Kapitel 3 gelesen. Ich kann mir die Situation sehr gut vorstellen. Da ist etwas Ungeahntes, ein Zeichen und Wunder geschehen. Und dann laufen die Menschen zusammen. Haben sie übrigens beim Herrn Jesus auch schon gemacht. Sensationsgierig. Da ist eine Sensation geschehen. Was anderes war das für sie nicht? Und dann schauen sie den Petrus, der ja der Handelnde gewesen war, an, als ob das so, ja, was ganz Besonderes. Und der Petrus merkt das. Wie geht Petrus jetzt damit um, dass die Blicke von Menschenmengen auf ihn gerichtet sind, auf seine Person und bereit sind, ihm Bewunderung entgegenzubringen? Eben der Mann will nichts von sich wissen, weil er alles von Christus wissen möchte. Ist ja dieses sich Verbergen des Dieners zur Ehre des Herrn, hat es Gott sei Dank zu allen Zeiten gegeben. Ich erinnere mich an einen Psalm, 115 ist es wohl, der wird eröffnet mit einer wunderbaren Bitte des Psalmisten. Nicht uns, Herr, nicht uns. Er wiederholt das. Damit merken wir die feste Glaubenshaltung dieses Psalmisten. Nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Deiner Güte und deiner Wahrheit willen. Wir wissen, dass sie im Alten Testament Güte und Wahrheit Gottes erlebt haben, weil das Wesen Gottes ausmacht. Güte und Wahrheit. Ihr Lieben, Güte im Blick auf Menschen, denen Gott unverdientermaßen diese Güte oder Gnade zuwendet, weil er ein Herz voller Liebe hat. Güte und Menschenliebe des Heiland Gottes ist dann aber in der Person des Herrn Jesus erschienen. Da sind wir bei Johannes 1. Und ab dem Augenblick konnten Glaubende nicht nur wissen, Gott übt Güte und Wahrheit, sondern sie ist personifiziert in Christus, dem Sohn Gottes, erschienen. Und diese Gnade und Wahrheit hat der Herr Jesus in dem Vollmaß aufleuchten lassen am Kreuz von Golgatha, ihr lieben Geschwister. Da ist diese Gnade in einem Licht aufgestrahlt, dass der Jesus sich uns Menschen in der ganzen Verlorenheit zuwenden wollte. Da hat er das Herz Gottes offenbart, der sich uns zuwendet, um sich zu uns offenbaren. Und das Herz unseres Heilandes. Gnade. Eben deshalb können wir diese empfangene, heilbringende Gnade immer wieder rühmen. Aber am gleichen Kreuz, ihr lieben Geschwister, hat Gott die Wahrheit über seine Person, die Heiligkeit und die Gerechtigkeit seiner Person aufrechterhalten. Und da sehen wir ein Verhältnis, was wir uns in unserem menschlichen Denken nicht vorstellen können. Was Paulus mal in Worte fasst, dass er sagt, die Gnade herrscht in Gerechtigkeit. Das ist der Boden christlicher Gnade. Und ihr Lieben, wenn wir das erfasst haben, das Wirken der Gnade in Wahrheit und der Herr uns dann gebraucht, ihn so zu bezeugen, dann sind unsere Herzen einfach bei ihm, bei seinem Werk am Kreuz auf Golgatha. Und der Petrus verstand was davon. Und wenn er dann für den Herrn Zeugnis ablegen durfte, das ist gerade geschehen, dann will er nichts von sich wissen. Gar nichts ist ich, sondern alles du. Eben in dieser Selbstvergessenheit seiner eigenen Person ist er um die Ehre des Sohnes Gottes bemüht. Nicht aus eigener Kraft. Liebe Geschwister, wenn wir etwas für den Herrn tun wollen und dürfen, brauchen wir diese Haltung. Nichts aus eigener Kraft. Paulus formuliert das einmal, wenn er über den Reichtum des Christen spricht. Ich muss nur mal Paulus fragen, über den Reichtum, den er empfangen hat. Der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, als Schöpfergott, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat. Und dann merken wir an der Formulierung, die so intensiv ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Lieben, wie oft schauen wir in dieses Angesicht des verherrlichten Christus? Mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir verwandelt. Sittliche Verwandlung in sein Bild. Und dann sagt Paulus, diesen Schatz tragen wir gleichsam in einem irdenen Gefäß, auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Wenn er uns gebraucht, ihr lieben Geschwister, dann in der Selbstlosigkeit eines tönernen Erdengefäßes, in sich leer, in sich zerbrechlich, in sich nicht viel wert. Aber wie wir gestern gesungen haben, nur Gefäße, guter Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Und ihr lieben Geschwister, wo der Herr solche Herzen bei seinen Dienern, und ich hoffe, wir sehen uns alle so, als seine Jünger, wir singen ja alle, lehr uns treue Jünger werden, dass wir diese Zeit, diese kurze Zeit auf Erden nützen für dich und die Ewigkeit. Dass wir solche leere Gefäße sind, die aber die Erfahrung machen, dass wir seine Kraft empfangen und dann den Dienst für den Herrn tun könnte. Paulus hat diese Lektion auch nicht von heute auf morgen gelernt, aber er hat sie gelernt. Dann wollte er sich lieber seiner Schwachheit rühmen. Warum? Auf dass die Größe der Gnade über ihm aufstrahlt. Er hat von dem Herrn gehört, was zählt. Meine Gnade genügt dir, Paulus. Aber dann in Kraft. Wir kommen zu einem zweiten Merkmal. Und das sehen wir dann in Kapitel 4, wenn es um die Grundlage, das Fundament des persönlichen Zeugnisses für Christus geht. Und das ist die Auferstehung des Herrn als Thema der Verkündigung des Zeugnisses und gleichzeitig die Basis, von der dieses Zeugnis aus nur möglich ist. Wir haben gelesen, während sie aber zu dem Volk redeten, traten die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, weil es sie verdroß, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Dann legten sie die Hände an sie. Damit kommen drei Dinge zur Sprache, wenn wir die Formulierung des Wortes Gottes genau sehen. Einmal haben sie die Auferstehung des Herrn Jesus verkündigt. Eine Tatsache, die übrigens die Juden unterschlagen wollen, unbedingt verhindern wollen. Deshalb hatten sie die Wachen dahingestellt. Und dann sollte das Gerücht verbreitet werden, ja, sein Leib wäre gestohlen worden. Und mit diesem Gerücht und ihrem Handeln der Kreuzigung glaubten sie, dass sie das Thema dieses Jesus von Nazareth ein für allemal beseitigt hatten. Ein fundamentaler Irrtum, ihr lieben Geschwister. Dann hatten sie sich an Gott verrechnet. Und diese Auferstehung des Herrn, Geschwister, ist eine Tatsache, ist die Krönung des Siegers von Golgatha in Auferstehung. Aber diese Auferstehung ist eine Ausauferstehung. In Jesus, am Beispiel Jesu, die Auferstehung aus Toten lehrten. Das war ein Thema, was die Juden an sich hätten kennen müssen, aber nicht kennen wollten. Der Jesus hat das Thema mehrfach angesprochen, auch weil die Jünger das selbst nicht so ganz begriffen. Die haben den Herrn mal gefragt, was ist Auferstehung aus Toten? Sie reden ja mal Auferstehung der Toten, aber aus Toten? Lieben, eine allgemeine Auferstehung kennt die Schrift nicht. Der Jesus redet in Johannes 5, dass es einmal eine Auferstehung des Lebens geben wird und eine Auferstehung des Gerichts. Der die Gnade angenommen hat, Gott angenommen hat, wird die Auferstehung des Lebens kennen, ihr Lieben. Und dann werden sie teilhaben an dieser wunderbaren Entrückung, von der Gottes Wort redet. 1. Korinther 15, 1. Thessalonicher 4 und andere Stellen. Aber dann werden die, die nicht des Christus sind, noch in ihren Gräbern bleiben bis zum Gericht. Ihr Lieben, Gott unterscheidet sorgsam. Und wie wir so sagen, die Würfel fallen diesseits des Grabes, wozu wir gehören. An welcher Auferstehung wir einmal teilhaben werden. Aber hier ist in Christus die Auferstehung aus Toten dokumentiert. Und das lehren Sie. Welche Bedeutung hat die Auferstehung für uns? Welche Bedeutung hat sie für den Herrn Jesus? Liebe Geschwister, ich habe eben schon angedeutet, es ist der Triumph des Siegers von Golgatha. Paulus schreibt im Römerbrief, auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters. Er hat gewissermaßen seinen Sohn geehrt durch ein Handeln der Auferweckung. Da ist die ganze Macht und Herrlichkeit Gottes tätig gewesen, um ihn aus den Toten wiederzubringen. Und gleichwohl ist der Jesus dank der Kraft des in ihm hohen Lebens selbst auferstanden. Und damit ist ein Dokument gegeben worden, dass Gott mit dem Sühnwerk des Herrn Jesus absolut zufrieden ist. Paulus sagt den Römern einfach mal, der unsere Ungerechtigkeiten wegen hingegeben, es muss ein Strafgericht folgen. Unsere Sünden wegen dahingegeben, Übertretung, aber unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Eben, wir stehen auf diesem Auferstehungsgrund unseres Heilandes. Und er hat uns Auferstehungsleben mitgegeben. In Auferstehung kennt die Schrift eine besondere Bezeichnung unseres Herrn Jesus, der Anfang ist, Kolosser 1, oder Offenbarung zu Beginn des Sendschreibens an Laodicea, der Anfang der Schöpfung Gottes ist. Das ist eine nicht ganz einfache Formulierung, weil manche denken, ja, er ist der Anfang der ersten Schöpfung. Nein, das ist er überhaupt nicht, ist auch hier nicht gemeint. Als der die erste Schöpfung geschaffen hat, durch ein Allmachtswort, ist der ewig Seiende. Und mit der Schöpfung hat er die Zeit und Raum entstehen lassen. Aber wenn hier gesagt wird, der Anfang der Schöpfung, meint das eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, wird zu Gläubigen gesagt, ist er eine neue Schöpfung, hat Anteil an einer neuen Schöpfung, die Vollendung findet in der neuen Schöpfung, wenn Gott neue Himmel, neue Erde machen wird. Und ihr Lieben, wo das Thema Sünde absolut von dem Angesicht Gottes beseitigt ist. Wisst ihr, wovon da erstmalig geredet wird? Als Johannes der Täufer am Jordan steht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das wird seine Vollendung finden, neuen Himmel, neue Erde. Und hat seinen Anfang genommen, ihr lieben Geschwister, bei der Person, die das Sühnwerk von Golgatha vollbracht hat, vollgültig und zur Ehre Gottes. Und darauf darf unser Glaube ruhen. Auch die Sohnschaft, dass er Gottes Sohn ist, ist in Auferstehung bewiesen worden. Römer 1. Als Sohn Gottes erwiesen, durch Totenauferstehung, dem Geist der Heiligkeit nach. Und das Fundament, dass wir einmal an dieser Auferstehung teilhaben werden, er ist der Erstling der Entschlafenen. Der Erstling ist, ihr Lieben, werden andere folgen. Ich darf mal ganz praktisch werden. Manche haben schon am Grab eines lieben Menschen gestanden. Welche Gedanken da durchs Herz ziehen, wissen wir. Ich habe auch mal am Grab meiner Eltern gestanden. Aber ich wusste, ich werde sie wiedersehen. Und zwar in Auferstehung. In der Herrlichkeit des Himmels. Wir werden Anteil haben an der Auferstehung, ihr lieben Geschwister, wenn der Herr uns rufen wird. Wenn der Erstling seine ganze Ernte einfahren wird. Alle, die des Christus sind. Und dieses wunderbare Thema, das lehren und verkündigen sie und konzentrieren ihre Botschaft in dem Sieger von Golgatha und seiner Auferstehung. Und das ist die Grundlage unseres Zeugnisses, unserer Verkündigung, auch heute noch. Wir verkündigen einen auferstandenen Christus. Dann kommen wir zu einem dritten Merkmal. Und dann lesen wir in Vers 7, und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, er gibt eine Antwort. Hier geht es um das Wirken des Geistes im Blick auf die ganz zentrale Person ihres Zeugnisses. Das ist Christus, dieser wunderbare Name. Nun legen die Juden dem Petrus eine doppelte Frage vor. In welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr das getan? Sie bekommen auf beide Fragen eine Antwort. Aber die eine Antwort wird zwar formuliert gegeben, in welchem Namen habt ihr das gemacht? Darüber redet Petrus. Aber in welcher Kraft habt ihr das gemacht? Darüber redet er jetzt nicht, aber Sie können es erleben. Das steht hier, ihr Lieben. Petrus aber, erfüllt mit Heiligen Geist. Und das ist ein Thema, ihr Lieben, da müssen wir ein wenig drüber nachdenken. Der Mann, wir kennen die Historie von Petrus, der stand da mal in diesem Hof des Hohenpriesters, hat sich verloren am Kohlenfeuer der Welt. Und was dann kam, wissen wir. Aber dann traf ihn der Blick des Heilandes. Dann kam er zur Besinnung, was passiert war. Ist zurückgekehrt, weint bitterlich, weg von der Stätte der Versuchung und der Verleugnung. Und dann hat der Herr diesen Mann zurechtgebracht. Und dann beauftragt er ihn neu. Petrus, ich will dich gebrauchen. Folge mir nach. Und dann kommt Pfingsten. Dann kommt Gott, der Heilige Geist, nimmt auch in unserem Petrus Platz. Und ihr Lieben, dann sehen wir, was die Wirkung des Geistes Gottes in diesem Mann vermag. Sie findet freie Bahn in diesem Mann. Schon als er die Pfingstpredigt hält, ihr lieben Geschwister, erfüllt mit Heiligen Geist. Hier wird er nochmal gefordert von seinen Feinden. Und vielleicht hat der Petrus noch im Kopf, wie der Heiland mal gesagt hat, wenn sie euch vor das Synedrium schleppen, wenn sie euch Drangsal androhen, euch zur Verantwortung rufen, fürchtet euch nicht, überlegt auch nicht, was ihr reden sollt, sondern in den Augenblicken, wo er meinetwegen Druck bekommt, wird der Geist meines Vaters euch sagen, was ihr reden sollt. Und jetzt ist die Situation da. Erfüllt mit Heiligem Geist, redet er. Liebe Geschwister, wir finden manches Mal, gerade in der Anfangszeit, dass Personen erfüllt sind mit Heiligem Geist. Ich denke mal an den Stephanus. Nun hat er immer so einen besonderen Status, der Stephanus, erste Märtyrer. Und dann sagen wir, ja, das ist ja der Stephanus gewesen, daran können wir uns nicht messen. Gehen wir aber mal an die Ausgangssituation. Da waren Murren unter den Hellenisten ein Problem. Und das musste gelöst werden. Und zwar, dass Frieden unter den Gläubigen war. Und die Apostel wollten in den Predigen und den Gebeten verharren, haben die Aufgabe nicht liegen lassen. Und dann haben sie gesagt, seht euch um nach Leuten, die das übernehmen können. Dann haben sie nicht sich einfach umgeguckt, wo ist der erste Beste, die ersten sieben Leute, die dafür sorgen sollen. Sondern da gab es Kriterien. Und dann haben sie geschaut, wer kommt dafür in Frage. Einfach unter den den Gläubigen, die da waren, da fiel ihnen einer auf. Das war der Stephanus. Der hat ein gutes Zeugnis. Wollen wir eben schnell nachschauen. Kapitel 6, weil das so beeindruckend ist. In Vers 3, seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern von euch, und zwar erstens von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit. Und später heißt es, Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und dann in Vers 8, Stephanus aber voll Gnade und Kraft. Er war, hatte ein gutes Zeugnis, weil er Nachahmer Jesu Christi war. So leben wollte wie sein Erlöser und Heiland als Jünger des Herrn. Gutes Zeugnis. Eben das ist übrigens eine Voraussetzung, sonst machen wir jedes Zeugnis kaputt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hörte mal in einer Versammlung, da hatten sie ein neues Lokal gebaut. Dann wollte sie einen Spruch ans Lokal anbringen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Dann sagte ein Bruder, vielleicht lassen wir das doch besser weg. Ich habe kürzlich gehört, dass ein Bruder sich auf der Arbeitsstätte gefallen lassen musste, als er den Spruch sagte, vertragt ihr euch erst mal selber, dann könnt ihr den Spruch anbringen. Versöhnt euch erst mal selber. Eben, wenn das nicht stimmt, beschädigen wir das Zeugnis. Aber er hat ein gutes Zeugnis. Dann voll Heiligen Geistes. Gibt es einen kleinen Unterschied zu erfüllt sein? Lass mir jetzt mal liegen. Voll Weisheit, wie man gut umgeht mit Aufgang und empfangener Kraft und empfangener Befähigung, mit dem Wort Gottes gut umgeht, weise und zielführend, voll Gnade und Kraft. Eben wenn der in Kraft handeln konnte, wusste der, das ist aus Gnade. Das habe ich nicht von mir selbst. Gnade ist etwas, was ich nicht verdient, aber doch empfangen habe. Und er geht mit dieser Gnade und der empfangenen Kraft gut um, ihr lieben Geschwister. Dann steht ihr wie ein Fels in der Brandung. Und noch als die Steine prasseln und der Mann sein Leben gibt für Christus, kann er wie Christus reden. Rechne ihm die Sünde nicht zu. Eben das war ein Zeuge für den Herrn. Aber da sehen wir auch, dass Glaube, der Geist Gottes und Kraft hier zusammenfließen. Die Frage ist, wie können wir denn erfüllt werden mit Heiligen Geist, ihr lieben Geschwister? Dann müssen wir leer von uns selbst sein. Ne? Sonst können wir nicht erfüllt sein mit Heiligen Geist. Ganz einfaches Beispiel, wenn du ein Glas nimmst und tust da Sand rein und noch ein paar Kieselsteinchen und willst das dann mit Wasser füllen, dann ist irgendwann Schluss. Aber dann ist das Gefäß nicht mit Wasser gefüllt. Da ist ja noch was anderes drin. Eben dann muss erstmal der Sand aus dem Getriebe, der muss raus. Was nicht passt, was stört. Was nicht mit Christus und der Gesinnung unseres Herrn in Einklang, in Harmonie steht, das muss mal raus, ihr Lieben. Da muss unsere Oberflächlichkeit mal raus. Sind wir denn oberflächlich? Sind wir voll Gnade? Sind wir in Weisheit? Haben wir die Gesinnung, die Paulus anmahnt bei den Kolossern? Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Hier wird nicht von weltlicher Gesinnung gesprochen. Das ist Tabu. Sondern was die Erde bietet, manches erlaubte, gute, ordentliche. Nein, ihr Lieben, da, wo der Christus ist, da sollen unsere Gedanken hingehen. Damit sollen wir uns beschäftigen. Dieses Sinnen ist ein tief suchendes, verlangendes Beschäftigen. Und aus diesem Sinnen erwächst eine Gesinnung, eine Lebenshaltung, ihr lieben Geschwister, die der Herr sucht. Das macht uns frei von uns selbst, von irdischen Bindungen, ohne hier unsere irdischen Pflichten, die Gott uns auch gegeben hat, zu vernachlässigen. Aber unser Leben auf dieser Erde, wo wir nicht von der Welt sind, aber noch in der Welt leben, ihr Lieben, hat eine Priorität. Und die heißt Christus, der verherrlichte Christus. Und dann räume ich alles aus meinem Leben raus, was mich hindern könnte. Auch die Gleichgültigkeit. Auch wenn mich ein Hobby gefangen nimmt. Oder vielleicht Dinge noch schlimmer in meinem inneren Leben, von denen ich glaube, kein Mensch sieht das und weiß das. Die vielen Klicks, die du vielleicht machst, die Klicks der Sünde sind, Gott sieht sie. Da blockiert was unsere Herzen. Eben, das muss alles raus. Ein Herz frei für Christus. Ist da der Paulus? Das war kein Überflieger, kein Enthusiast, sondern ein Glaubensrealist. Der konnte tatsächlich mal sagen, das Leben ist für mich Christus. Fragst du mich nach dem großen Thema und Verlangen der Erfüllung meines Lebens, ist das Christus? Und wenn einer erfüllt sein konnte mit dem Geist Gottes, war das dieser Mann. Der hat in seinem Leben auch Gewinne aufzuweisen. Lest euch mal Philipper 3 durch. Jeder Zeitgenosse des Saulus von Tarsus hätte gesagt, der Mann ist beneidenswert, Überflieger. Paulus zählt es auf und dann kommt sozusagen das Fazit. Das war alles Schaden, Dreck für mich. Als er Christus kennenlernte, hat er das alles weggewischt von dem Tisch seines Lebens und sagt, Schaden und Dreck, warum? Wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Ihr Lieben, ein neues, absolut neues Wertbewusstsein. Und dieses Wertbewusstsein hat sein Herz frei gemacht, um es mit Christus füllen zu lassen und mit der Kraft des Geistes Gottes füllen zu lassen. Deshalb kann Paulus auch aus Erfahrung den Ephesern sagen, nicht viel Wein hingeben, sondern werdet mit Heiligem Geist erfüllt. Als Lebenshaltung, die der Herr sucht. Hier haben wir ein Beispiel, ihr Lieben. Wie sieht der Herr uns im Umgang mit diesem Thema, das er uns heute Abend vorlegt? Ich hörte mal einen Bruder, der sagte, wir beten oft, dass wir mehr von Heiligen Geist haben wollen. Mehr von der Kraft des Geistes. Er sagt, vielleicht müssen wir das mal umdrehen. Der Geist Gottes will mehr von uns haben. Mehr von mir, mehr von dir. Dass er freie Bahn einer gottgemäßen Wirksamkeit haben kann. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt? Dass ihr nicht mehr euer Selbst seid. Das gehört dazu. Verherrlicht Gott in eurem Leibe. Dann können wir diesem Ziel erfüllt mit Heiligem Geist näher kommen. Ihr Lieben, das hat alles Entwicklung. Und jetzt will der Herr nicht, dass du verzagst und sagst, das erreiche ich nicht. Aber der Herr möchte, dass wir auf den Knien vor ihm bekennen und vielleicht ihn bitten, schaffe alles Zug um Zug wachstümlich aus meinem Leben weg, was dem hinderlich im Wege steht. Das wäre eine gute Bitte. Und so, erfüllt mit Heiligem Geist, redet ihr jetzt über diesen wunderbaren Namen. Ihr Lieben, Namen, wenn das in der Schrift gebraucht wird, umfasst alles, was eine Person ist. Und die Herrlichkeit des Namens des Herrn Jesus, ihr Lieben, ist ein großes Thema. Und wir finden, dass er etwas davon redet, dann öffnet sich sein Herz. Er sagt zwar im kleinen Vorspann, es verwundert mich zwar schon sehr, dass wir jetzt wegen der Wohltat an Menschen verhört werden, sozusagen von der jüdischen Regierungsinstitution. Wenn wir mal 1. Korinther 13 oder Römer 13, Entschuldigung, lesen und auch der Petrus schreibt darüber, dann ist die von Gott gesetzte Regierung dazu da, das Böse zu tadeln und das Gute zu loben. Können wir nachlesen. Hier drehen Sie das genau um, ihr lieben Geschwister. Warum? Weil Ihre Grundeinstellung gegen Christus, gegen Gott, gegen den Glauben ist. Und jetzt klagen Sie, verhören Sie Menschen, die nachweislich zum Guten gewirkt haben. Aber das war nur als der Vorspann. Und dann redet er über diesen wunderbaren Namen. Er sagt erstens, dass in dem Namen Jesu, zweitens Christus, drittens des Nazaräers, viertens, den ihr gekreuzigt habt, ist der Gekreuzigte, aber der Gott, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht, dieser ist der Stein, sechstens, der von euch den Bauleuten verachtet, der zum Eckstein geworden ist, und siebtens, dieses wunderbare Schlusszeugnis, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Vielleicht in Kürze einige Anmerkungen, ihr Lieben. Das erste, in dem Namen Jesu. Der Name Jesu hat eine doppelte Sichtweise. Einmal war das für die Juden der Jesus, der verachtete Mann, der Zimmermannssohn. So kannten sie diesen Jesus von Nazareth. Jesus. Name der Niedrigkeit. Name des Verachteten. Jesus. Aber der Name zeugt auch von Herrlichkeit. Ist aber eine andere Betrachtungsweise desselben Namens. Der Josef bekam von Gott die Anweisung, dass der da geboren werden soll, in Übereinstimmung mit prophetischen Voraussagen, dass der Jesus heißen sollte. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Gott ist Rettung. Ihr Lieben, der von Menschen verachtete, der schließlich ans Kreuz geschlagene, der hat den Namen von Gott gegeben. Gott ist Rettung. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist die Person. Wir haben die Juden ihn gesehen. Sie sahen in ihm nur den Sohn des Zimmermanns, der dahinter sich in die Gotteslästerung verstiegen hat. Aber wir wissen, wer dieser Jesus ist. Matthäus 1, ihr lieben Geschwister. Das ist mein Heiland, mein Retter. Nicht nur der Retter Israels. Das zweite, Christus. Den Namen Christus, das ist ein Titel im Grunde. Gesalbter heißt es, gesalbtes Haupt. Im Alten Testament ist das der Messias, griechische Fassung Christus, der Gesalbte Gottes, ein Titel. Jetzt kennen wir diesen Titel Christus wieder unter zwei Perspektiven. Als der Jesus, der verheißene Messias, geboren wurde, sagen die Engel, denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Das war der Christus, der verheißene Gesalbte, wie die Propheten ihn angekündigt hatten. Der verheißene Messias Israels, der sein Volk retten würde. Und ihn hatten sie ans Kreuz geschlagen. Aber dann kennen wir den Titel Christus auch noch in einem anderen Zusammenhang. Und zwar wie Petrus ihn vor uns stellt in Kapitel 2, vielleicht lesen wir einmal Vers 36, in dieser ersten großen Pfingstpredigt. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also der verachtete Jesus von Nazareth, der ist von Gott zum Herrn und zum Christus gemacht worden. Der Engel hatte gesagt, Christus, der Herr, ist erschienen, ist geboren. Hier ist er gemacht worden. Das ist Gottes Antwort auf das Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Dass er das universale Haupt, der Verwalter der Anrechte Gottes sein wird, als Haupt über alles. Dann kommen Stellen vor uns, wie im Epheser 1, Haupt über alles, was im Himmel und auf Erden ist. Der Verwalter der Anrechte Gottes als Sohn des Menschen. Da kommen die prophetischen Vorsagen von Psalm 8 in den Blick, dass der in dem Namen Jesu eine universale Herrschaft einmal errichtet wird in dem Menschen Jesus Christus. Und dieser Psalm, ein wunderbarer prophetischer Psalm, mehrfach im Neuen Testament erwähnt, ist eingerahmt, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ihr Lieben, dann wird er als der Herr in absoluter Autorität und als das gesalbte Haupt über alles, was im Himmel und auf Erden ist, seine Rechte wahrnehmen, zur Verherrlichung Gottes. Dieser Zeit gehen wir noch entgegen. Wir kennen bloß diese Formulierung, die uns sehr geläufig ist, dass er dann in großer Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Und dann haben wir als nächstes diese Nazarener. Im Nazareth, das war eine verachtete Stätte, sehen wir wieder den vom Volk Verachtete im Norden Palästinas. Kann aus Nazareth was Gutes kommen? Dieser Unterton schwang immer mit. Aber dann müssen wir auch eine andere Sichtweise pflegen, die mit dem Nazarener verbunden ist. Und zwar ist die etwas anders, als die Beschuldigungsschrift am Kreuz gemeint war. Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Als der König der Juden geboren wurde und Matthäus in seinem Evangelium ja vorzugsweise den Messias, den Christus, den verheißenen Retter für sein Volk schildert, dann heißt es am Ende von Kapitel 2, dass er der Nazarener genannt würde, auf dass die Schrift erfüllt würde. Das müssen wir mal im Alten Testament nachlesen, ob da irgendwann von dem Herrn als Nazarener geredet wird. Ich habe bislang noch keine gefunden. Ich glaube, es gibt auch keine. Aber wenn wir mal ein wenig untersuchen, ihr lieben Geschwister, der Name Nazarener hat eine Wurzel, das kommt aus dem hebräischen Wort Neza, heißt Spross oder Zweig. Wenn wir dann aber mal im Alten Testament schauen, wo ist von einem Spross, einem Wurzelspross, einem Sprössling die Rede, entdecken wir eine wunderbare Prophetie im Blick auf Christus. Preis sei dir, O Lamm, Spross aus Davids Stamm. Jesaja 53, der Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Dürre Erdreich Israels, wo keine Frucht mehr für Gott war, da entsteht ein Wurzelspross, mit dem neues Leben kommt. Der Jesus als der Mensch, wie er in diese Welt gekommen ist. Und dann müssen wir mal den Propheten Zacharja befragen. Vielleicht können wir uns das mal im Augenblick noch etwas leisten. Schlag doch mal den Prophet Zacharja auf, in Kapitel 6. Das ist bei mir die Seite 984. Zacharja 6. Da lesen wir zum Beispiel in Vers 12. So spricht der Herr der Heerscharen und sagt, siehe, ein Mann, sein Name ist Spross, und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Herrlichkeit tragen, und er wird auf seinem Thron sitzen und herrschen, und er wird Priester sein auf seinem Thron und der Rat des Friedens zwischen ihnen beiden sein. Da ist ohne jegliche Frage ein prophetischer Hinweis auf Christus gegeben, der hier als der Spross neues Leben bringt, und zwar in einer zweifachen Hinsicht, im Blick auf Herrschaft und Priesterschaft. Er wird den Tempel bauen und dann wird er König sein auf seinem Thron und wird inmitten des wiederhergestellten Israels herrschen. König als dieser Spross, dieser Mann. Aber er wird auch die Priesterschaft verwalten, der Priester sein. Und genau das wird von dem Herrn Jesus gesagt, dass er als Priesterkönig im zukünftigen Reich regieren wird. Das meint einmal, dass er in horizontaler Sicht das Volk Israel, das wiederhergestellte Volk, in Gerechtigkeit regieren wird. Da wird in diesem Reich Gerechtigkeit herrschen. Da wird er dieses Volk nach dem Worte Gottes unterweisen und es nah bei diesem Wort halten. Da ist die horizontale Ebene. Und da wird er dieses Volk zubereiten für einen anderen Dienst. Und jetzt schauen wir in die Höhe. Eben der Priester, der ist ausgerichtet auf Gott. Und dieses Volk in Gerechtigkeit wird ein anbetendes Volk, zubereitetes Volk für Gott sein. Angeführt durch diesen Priesterkönig. Herrschaft und Priesterschaft in Harmonie. Thron und Altar miteinander versöhnen. Eben, was glaubt ihr, was dann für eine Atmosphäre ist in der Schöpfung, in der wir heute noch leben? Wo aber Gericht, reinigendes Gericht erfolgt ist. Wo der Fluch ruht. Und wo er regiert, wo der Gerechtigkeit und Friede ein Bündnis eingehen. Und an dieses Volk das Haus Gottes kennen wird, um Gott anzubeten. Immer unter dieser Führung und der Vertretung des wahren Priesterkönigs. Das ist der Nazarener, ihr Lieben. Und das ist ein ganz anderer als der Verachtete, für den man nur diese Beschuldigungsschrift übrig hatte. Dann lesen wir weiter. Den ihr gekreuzigt habt, hinweg mit diesem, der nichts geachtete, dieser hohe Name von seinem Volk missachtet, von Gott auferweckt, darüber hatten wir gesprochen, aus den Toten. Und dann wird von dem Herrn Jesus, Vers 11, am sechsten Zeugnis, von dem Stein gesprochen, der von euch den Bauleuten verworfen ist. Der Jesus hat, oder dieses Wort stammt aus Psalm 118, und dieser Psalm 118 wird von dem Herrn Jesus selbst einmal zitiert, dass der Stein, der von den Bauleuten verworfen wird, einmal zum Eckstein werden würde. Das heißt Fundament und Ausrichtung des Hauses Israel. Und soweit war dieser Vers auch unter dem Judentum bekannt. Was hier besonders ist, und das sagt Petrus im Blick auf diese Person, dass hier zwei Identifizierung vorgenommen werden. Der von euch den Bauleuten verworfen ist, das heißt, die ganze Schuld trifft euch. Und dieser, der Christus, ist der Stein, nicht irgendein Stein, sondern Christus ist der Stein, der einmal das Haus Israel errichten wird. Jesaja redet in einer wunderbaren Weise davon. Den habt ihr verworfen. Von Gott zum Grund und Eckstein bestimmt. Das heißt, er würde eine herrliche Zukunft haben. Und uns wundert es dann nicht, dass derselbe Petrus in seinem ersten Brief von dem geistlichen Haus redet. Da meint er nicht das Haus Israel, sondern er kennt den Gedanken und redet dann von einem anderen Haus, dem geistlichen Haus, wo wir geistliche Priesterschaft ausüben können zur Ehre und Anbetung unseres großen Gottes und Vaters. Und dann kommt der Schlusssatz, ein wirkliches Fazit. Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Eben die Einzigartigkeit und Ausschließlichkeit dieser Person als Retter der Welt. Wir leben heute in einer Zeit des Weltökumenismus. Und es ist manchmal erschreckend, wie führende Leute von Kirchen die Religion so nebeneinander stellen. In der Schule muss ich mal so ein Machwerk lesen von Lessing, Nathan der Weise. Der wollte auch schon darauf raus, alle Religionen haben was Gutes, die suchen so das eine große Ziel, irgendwann werden sie es erreichen, auch auf unterschiedlichen Wegen. Mir sagt mein Pastor, es gibt verschiedene Leitern, die aufs Kirchendach führen. Alles möglich. Nein, ihr lieben Geschwister, eine Person, ein Heiland der Welt, in dem wir errettet werden müssen. Sind wir dankbar, dass wir diese Person kennenlernen durften? Dass du vielleicht in einem Elternhaus groß geworden bist, wo man dir diese Person näher gebracht hat, indem wir errettet werden müssen. Sonst gibt es kein ewiges Heil. Danken wir Gott, wenn wir dieses Zeugnis über seinen Namen auch persönlich annehmen durften. Und dass wir wirklich den Namen unseres Herrn Jesus immer ehren. Jesu Namen. Wer kann ergründen deine Tiefen, deine Höhen? Unausforschlich bleibet mir deines Namens Fülle hier. Und dann können wir diese Namen bezeugen. Vielleicht noch ein kurzer Blick auf die weiteren Merkmale. Wir sehen in Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, verwunderten sie sich. Eben das Wirken des Geistes Gottes äußerte sich in dieser Freimütigkeit von ungebildeten, ungelehrten Leuten. Da waren die Juden allergisch, wenn es keine gebildeten, jüdisch gebildeten Leute waren. Die haben sogar mal bei dem Herrn Jesus gefragt, woher kommt eigentlich dessen Gelehrsamkeit, da er doch nichts gelernt hat. Und jetzt kommen seine Jünger und dann sagen, die haben doch nichts gelernt. Und die reden doch in dieser Freimütigkeit. Frage ist mal, was ist Freimütigkeit? Eben, das ist nicht zu verwechseln mit einer forschen Rhetorik, so Naturtalent. Freimütigkeit, von der hier die Rede ist, ihr lieben Geschwister, ist eine Freiheit und Unverkrampftheit, ein Mut des Herzens, ungehindert von Christus und seinen Dingen zu reden. Eben freimütig, keine Hinderung, keine Blockaden. Ich habe zum Jahreswechsel einem lieben Bruder mal eine Karte geschrieben, der auch so im Dienst für den Herrn steht. Ich habe ihm gesagt, ich wünsche dir die 3 F für deinen Dienst. Freudigkeit, Freimütigkeit, Fruchtbarkeit. Gilt uns allen, ihr Lieben, wenn wir uns von dem Herrn gebrauchen wollen lassen. Freudigkeit für ihn dazustehen mit freudigem Herzen. Eben dann überwinden wir Menschenfurcht. Dann überwinden wir auch mit Freimütigkeit das Empfinden, ich kann das doch nicht, weil wir die Kraft des Zeugnisses in Anspruch nehmen, so wie wir das bei Petrus gehört haben. Und dann mag der Herr daraus Frucht hervorkommen lassen. Eben das Wort Freimütigkeit, das kommt in der Apostelgeschichte in einer erstaunlichen Fülle vor. Haben wir heute Freimütigkeit, die freie Entschlossenheit des Herzens, von Christus zu reden? Oder schweigen wir uns aus? Ihr Lieben, Freimütigkeit ist überzeugt von dem Wert der Botschaft, die wir sagen können. Und Freimütigkeit kennt noch eine ganz andere Überzeugung. Nicht nur von dem hohen Wert der Botschaft, die wir sagen können, sondern der Herrlichkeit dessen, der uns beauftragt hat. Glaubt ihr, dass ein Botschafter einer mächtigen Nation dieser Erde Skrupel hätte und sich da irgendwo herumdrückt, wenn er als Botschafter, als Diplomat irgendwo hingeschickt wird? Wie soll das erstmal sein, wenn der Sohn Gottes uns beauftragt und gebrauchen will? Sagt, sei bitte mein Zeuge. Meine Kraft steht dir zur Verfügung, dass wir dann Hinderliches, Einengendes wegtun, in Freimütigkeit und Freudigkeit für Christus reden. Und dann erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Auch ein Merkmal. Die erste Bedeutung ist natürlich, dass sie erkannt haben, wenn dieser Jesus von Nazareth durch Galiläa zog, waren die alle dabei. Und wenn er dann mal in Jerusalem war, waren sie wieder dabei. Sie waren bei ihm. Und die Magd sagt ja zu Petrus, auch du warst einer von diesen, der dem Nazarener nachgefolgt ist. Du warst einer von ihnen. Die Zugehörigkeit erkennt sie. Aber lieben, für uns sollte das noch einen anderen schönen Klang haben. Erkennen Menschen, wenn wir heute in Freimütigkeit von Christus reden, dass wir bei ihm sind, dass wir mit Jesus sind, unseren Weg, unser Leben mit Jesus führen. Ich frage mich manches Mal, wie sind die Leute in Antiochien dahin gekommen, den Gläubigen diesen Namen zu geben, Christen? Das muss doch irgendwie gekommen sein, ne? Ich habe für mich nur eine Erklärung, ihr lieben Geschwister. Die hatten ein Thema, mit dem sie sich nicht verbargen, wo sie nicht zurückhielten. Von diesem Christus haben sie immer wieder geredet. Von dem Werk dieses Christus am Kreuz von Golgatha. Dann haben sie gesagt, wie er gelebt hat für Gott. Und dann haben sie versucht, das so zu tun, wie er gelebt hat. Paulus sagt einmal, in anderen Zusammenhängen, zieht den Herrn Christus an. Das heißt, seine Wesenszüge. An Christen soll etwas von Christus erlebbar sein. Und wenn das erfahrbar ist, dann kann es sein, ja, die Leute, die muss man doch irgendwie bezeichnen. Wir müssen die doch hier in der Gesellschaft von Antioch immer so ein bisschen differenzieren können. Also nennen wir sie Christen. Später ein Spottname, aber im Grunde ein Ehrenname. Wenn man nur diesen Namen für sie übrig hat, dass sie mit Jesus gewesen sind. Ich bekenne in unserer Umgebung uns, dass wir mit dem Herrn Jesus sind. Ganz einfach. Sind wir authentisch als Christen, als die, die mit ihm sind, dann ist das eine moralische Bekräftigung unserer Person als Zeugen, dass wir glaubhaft diese wunderbare Botschaft verkündigen, wenn sie an unserem Leben ablesen können, dass wir uns ihm übergeben haben, mit ihm sind, dir zur Verfügung, je länger, je mehr. Und dann kommt das Nächste, eben dass die Unüberwindbarkeit dieses Zeugnisses da ist, angesichts des Widerstandes des Judentums dieser Welt. Die suchen nach Gründen, sie mundtot zu machen. Und dann resignieren sie letztendlich und sagen, wir müssen ihnen das verbieten. Wir wissen nicht, wie wir denen sonst beikommen können. Und ihr Lieben, die Welt kann uns nicht das Zeugnis für Christus verbieten. Paulus schreibt dem Timotheus zwar, dieser Botschaft wegen leide ich Pein als Gefangener des Herrn. Das hat Paulus viel erlebt. Gefangener für Christus. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Es ist frei. Und ihr Lieben, hier erleben wir, das Wort Gottes ist nicht gebunden und lässt sich auch nicht binden, weil es Gottes Botschaft ist. Die Welt kann das Zeugnis nicht kaputt machen. Es hat in der Geistesströmung mal in Frankreich den Versuch gegeben, das kirchliche Leben auszumerzen. Dann wurde aus einem bestimmten Haus in Paris ein Verbot erlassen. Furchtbares Verbot. Ich will die Auswirkungen nicht nennen. Dann zu Beginn des vorigen Jahrhunderts oder im Verlauf des vorigen Jahrhunderts wurde im selben Haus eine Zentrale, hat ihre Heimat, ihren Sitz, die für die Verbreitung des Wortes Gottes zuständig war, sich das aufs Herz genommen hat. Eben das Wort Gottes lässt sich nicht binden. Aber die Frage ist, wie wir reagieren, wenn man uns binden will, wenn man uns zum Schweigen bringen will. Und das ist dann das letzte Zeugnis. Da steht der Petrus, hört das Verbot. Ob es recht ist, auf euch mehr zu hören als Gott, das urteilt ihr. Da müsstet ihr die Antwort ja längst wissen. Aber ihr sagt dann, wir können nicht von dem schweigen, was ihr erlebt und gehört habt. Eben, sie konnten nicht schweigen, weil sie waren Augen- und Ohrenzeugen gewesen. Sie waren Beauftragte dieses Herrn, von dem sie jetzt zeugen durften. Sie kannten das Kreuz von Golgatha. Und deshalb konnten sie nicht schweigen. Des Auftrags wegen und der herrlichen Person wegen, die Inhalt und Thema ihres Zeugnisses war. Eben, das sind Merkmale, die durch die Wirksamkeit des Geistes Gottes sichtbar zutage traten und das persönliche Zeugnis dieser Gläubigen ausmachte. Haben wir die Impulse des Herrn verspürt. In die Zeit des Endes des Niedergangs, wo vieles erlernt ist, doch nochmal den Blick darauf zu richten, wie uns Ausweg und Hilfe schaffen kann, um bis zum Ende zu seiner Ehre da zu sein. Der Glaube vermag es und die Gnade will es uns schenken.